of Consumer Protection issued a warning today about a vicious new scam that robs elderly Americans of their Social Security payments by convincing them they are dead. Carter Anderson has more with a Fraud Watch special report.
Thanks, Andrea. If you're a senior, you need to be on the lookout for this latest scam. It begins with a letter claiming that the victim is dead and instructing the victim to reroute all Social Security checks to the U.S. Department for the Dead. But the letter is a fraud, and the address is actually a P.O. box set up by the scammer. Henrietta Mockery is one of the many victims bilked out of thousands of dollars.
I had been ill for a long time, and nobody had come to visit, so I thought, maybe I am dead. They asked me for all my information, or I would be buried in an unmarked grave.
After stealing their victims' checks, many scammers will pursue their victims' savings, as Henrietta's son Brian saw firsthand.
I realized that she hadn't called in a few months, so I figured I'd go check on her, see how she was. I found her stuffing her jewelry into an envelope, going on about how she was a skeleton now, and she had to make sure her body transfer went through.
It was only after Brian showed her that her breath left condensation on a mirror that Henrietta realized she was still alive. But by then, it was too late. She had lost almost everything.
Unbelievable that there are people out there preying on seniors' weaknesses like that.
It sure is, Andrea. But these scams are hard to stop because they keep evolving.
Sure.
For instance, a woman in Flagstaff, Arizona, was convinced she had been reincarnated as a cow.
Wow.
They even sent her a picture as proof and demanded that she meet them at a dairy farm with $2,500 in cash.
It's a shame.
But Andrea, by far the cruelest scammers I've seen are the ones who visit their victims' homes dressed as the grim specter of death.
Unbelievable.
This man stole from almost 100 seniors before the FBI finally tracked him down.
That is just terrible. Now, any last tips for our elderly viewers?
Sure, Andrea. As the Bureau of Consumer Protection warns, when someone tells you you're dead, don't believe them. When you actually die, you'll be gone forever, as if you've never even existed.
All right, thank you so much, Carter, for that very important report. Now, if you think you might be dead, log on to our website, onionnewsnetwork.com, to take our interactive Signs of Life quiz.
Nummer 247, VDSLS. Hallo und herzlich willkommen zum 247. Kompott, den ich am heutigen grauen, kühlen, aber ansonsten ganz harmlosen Freitag, dem 21. Januar 2011, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12, 18.
Und das Intro habe ich vor Ewigkeit mal irgendwann aus den Onion News, Onion Radio News, beziehungsweise das war, glaube ich, irgendwie ein Video geklaut. Ja, so, heute gibt es wieder die gewohnte Dreiteilung mit zwei Teilen Politik, einem Teil Tech, Späß und allem, was da sonst noch so hingehört. Und der Titel, der kommt daher, dass in der vergangenen Woche Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die eigentlich erklärte Gegnerin der Vorratsdatenspeicherung der Verdachtsunabhängigen war, ihre Neuinterpretation von verdachtsunabhängiger Vorratsdatenspeicherung vorgestellt hat, die eigentlich ganz nett wäre, wenn sie nicht im Internet eine verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung verlangen würde, beziehungsweise IP-Zuordnungsvorratsdatenspeicherung. Und sich dann hinterher aber hinstellt und erklärt, also eine verdachtsunabhängige Speicherung von Daten, die kommt gar nicht in Frage. Ja, wie mache ich mich selbst lächerlich? So zum Beispiel. Ja. So, und was ihr euch jetzt anhören könnt, das ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche. Mit, was haben wir denn hier? Mit Terrormeldungen, mit VDS-Meldungen, nämlich SLS-Interpretation von Vorratsdatenspeicherung, die ja gar nicht Vorratsdatenspeicherung ist. Ja, aller spätestens nachdem Schaar ihr zugestimmt hat, war klar, okay, das kann nichts mehr sein. Und im Meer. 0 Grad, eisfoggige, chillige Greetings. Es können allerdings auch minus 1 sein, die sich auf jeden Fall aber wie minus 4 anfühlen. Und der Wind macht irgendwas zwischen 11 und 19 km/h aus dem Westen. Oder was völlig anderes. So, da bin ich wieder. Nachdem ich gerade ein bisschen mit der U-Bahn durch die Gegend gefahren bin. Und immer wenn ich hier ankomme, sind die Kreischkinder da draußen auf dem Schulhof. So, da hätte ich dann die Abhebühr. Weil nämlich eine neue Gebührenregelung an Geldautomaten gilt. Seit Sonntag. Wer bei einer fremden Bank Geld abhebt, bekommt die Kosten direkt angezeigt. Bei fast allen deutschen Privatbanken werden maximal Euro 1,95 fällig. Viele Spaßkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken verlangen aber nach wie vor deutlich mehr. Sie verweisen darauf, dass ihr großes Netz an Automaten hohe Kosten verursacht. Und weil sie es können. Aber hey. Dann hat Medorn verkündet, er sei ja so unschuldig. Der langjährige Bahnchef Medorn wird sich gegen Vorwürfe, wonach sein früherer Sparkurs für die jüngsten Verspätungen und Zugausfälle verantwortlich ist. An der aktuellen Misere sei vielmehr das Winterwetter schuld, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Medorn hatte seinen Posten nach 10 Jahren an der Spitze der Bahn 2009 abgegeben. Ihm wird vorgeworfen, er habe im Zuge des geplanten Börsengangs des Unternehmens zu viele Stellen abgebaut und das Schienennetz vernachlässigt. Nach Angaben von Bundesverkehrsminister Ramsauer soll die Bahn in diesem Jahr knappe 4 Milliarden Euro erhalten, 3,9, aber ja. Na, aber Medorn sieht sich ja so unschuldig, das böse Winterwetter ist schuld. Weil das böse Winterwetter hat dafür gesorgt, dass sie nämlich keine Kapazitäten mehr haben. Dass keine Züge mehr verfügbar sind. Dass die Züge, die sie haben, so scheiße gewartet sind, dass sie alle 5 Minuten in der Werkstatt ankommen müssen, um dann da irgendwie 3 Tage zu stehen. Hallo? Da kann das Winterwetter eigentlich nichts für, ne? Aber hey, ist am Sonntag mir hier reingefallen. Dann gibt's die Terrorecke. In Athen hat nämlich die Polizei angeblich Terroranschläge verhindert. Eine Reihe vermutlich unmittelbar bevorstehender Terroranschläge, um genau zu sein. Nach der Festnahme von 4 mutmaßlichen Terroristen am Donnerstag entdeckten die Ermittler demnach neben Waffen auch einen Laptop mit einem vorformulierten Bekennerschreiben. Außerdem seien Listen mit Namen von Richtern und Ortsskizzen mit Polizeistationen sichergestellt worden. Die geplanten Anschläge sollen laut Polizei vor dem Gerichtsverfahren gegen 13 mutmaßliche Mitglieder der Untergrundorganisation Verschwörung der Feuerzellen verübt werden. Kam am Donnerstag die Meldung. Am Montag gab es dann die Handgranate, die vor der kroatischen Botschaft in Berlin in einem Päckchen gefunden wurde. Die Sendung mit dem Sprengkörper sei rechtzeitig erkannt und inzwischen abtransportiert worden, teilte die Polizei mit. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, warum schickt jemand Handgranaten? Plus, es gab irgendwo eine Meldung, dass da angeblich der Zünder gar nicht drin gewesen sei. Ob der jetzt drin war oder nicht, fällt also für mich in die Kategorie umstritten. Ich war nicht vor Ort, ich kann es nicht nachprüfen. Und wenn die Nachrichten da nicht eindeutig sind, dann kann ich nur sagen, ne, pff, können sein, nein. So. Habe ich mir am Montag reingeklebt, wie gesagt. Dann hat Rech schnüffeln lassen, nämlich aus der Frankfurter Rundschau. Eigentlich könnte Heribert Rech einigermaßen beruhigt sein, wenn nicht die Zahl der politisch motivierten Straftaten in seinem Land deutlich gesunken im vergangenen Jahr. Nur noch 1115 Delikte wurden 2010 aus dem linken und rechten Spektrum registriert, berichtet der baden-württembergische CDU-Innenvollidiot zu Jahresbeginn. Im Jahr zuvor waren es noch 1700 gewesen. Eine Erklärung dafür könnte natürlich sein, dass die Studenten der Heidelberger Universität zuletzt ziemlich gut bewacht wurden. Es wäre eine für Rech sehr günstige Erklärung. Dennoch hat das Innenministerium 4 Wochen lang beharrlich geschwiegen, bis es jetzt einräumte, die Studentenszene in Heidelberg für 9 Monate durch einen verdeckten Ermittler des Landeskriminalamts beobachtet zu haben. Nein, nur noch mal von Hinterkopf, Rech ist übrigens die dumme Vollidiotensau, die sich nach dem Stuttgart 21 Demonstrantengemetzel hingestellt hat und gesagt hat, die waren doch alle selber schuld. Na, diese sympathische Lebensform. Und jetzt haben sie also zugegeben, ja, der aufgedeckte Polizeispitzel kommt übrigens wirklich von der Polizei. Ach, nicht, dass da noch irgendwie Zweifel dran bestanden hätten, aber ja. Schön, dass auch das Innenministerium dann mal zugibt, dass sie übrigens Studenten beschnüffeln. Da würde mich mal interessieren, ob sie einen verdammt guten Grund hatten oder ob sie einfach mal so präventiv die Studenten beschnüffelt haben. Na? Rechtsstaat. Na, also, ja, Herr Rech, sollten Sie jemals auf die Idee kommen, irgendwas Böses gegen die DDR zu sagen, darf ich Ihnen dann schon mal ins Gesicht kotzen? Also darf ich Ihnen eigentlich gleich schon mal ins Gesicht kotzen, schon mal so präventiv, weil Sie werden garantiert irgendwas Dummes sagen, wenn Sie es nicht schon längst gesagt haben. Ist eine Meldung, die ich mir am Montag reingeklebt habe. Von Dienstag kommt die Post. Frachtpostzentrum in Hamburg geräumt. Weil da nämlich ein DHL-Frachtzentrum in Hamburg am Morgen nach einem verdächtigen Fund geräumt worden war. Die Polizei vermutete zwischen den Paketen eine Handgranate. Der Gegenstand sei jedoch ein leerer Irritationskörper gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Irritationskörper erzeugen einen lauten Knall und hellen Blitz. Das Militär oder Sondereinheit in der Polizei setzen sie manchmal ein. Die Herkunft des Funkstücks ist noch unklar. Also nur nochmal zum Mietmeißeln. Da ist in einem Postzentrum ein Gegenstand aufgefunden worden, den eigentlich nur Polizei und Militär einsetzen. Die Vermutung, dass da vielleicht Polizei oder Militär diesen Gegenstand platziert haben könnten, drängt sich mir irgendwie auf. Ich weiß auch nicht. Na? Aber hey. So, dann soll der Harrach übrigens jetzt noch töter sein als zuletzt. Hamburg, der mutmaßliche Al-Qaida-Terrorist Bekai Harrach aus Bonn soll tot sein. Er hatte Deutschland vor der Bundestagswahl 2009 mit Anschlägen gedroht. Nee. Die korrekte Formulierung ist, da ist ganz was ganz doll Schlimmes, Böses. Oder war das hier der mit der Quietscherstimme da? Liebe Terroristin. Na, also, ja. Die soll jedenfalls tot sein.
Oh mein Gott.
Dann gibt's den Westergegner. Wiederattacke der Nord-FDP auf Westerwelle. Beziehungsweise, das ist ja nicht ein Westergegner, sondern das sind mehrere. Berlin, die schleswig-holsteinische FDP hat einen neuen Frontalangriff auf Parteichef Guido Westerwelle gestartet. Die Liberalen stünden vor einem Scherbenhaufen. Nicht nur in der Politikvermittlung, heißt es in einem Strategiepapier von Landtagsfraktionschef Wolfgang Kubicki und Vizeministerpräsident Heiner Garg, berichtet die Welt am Sonntag. Nötig seien ein radikaler Kurswechsel und eine offene Debatte über das Führungspersonal. Der bayerische Vizeministerpräsident Martin Zeil warf Kubicki substanzlose Selbstinszenierung vor. Da kennt er sich im Zweifelsfall ja auch mit aus. Na, also, ja. Westerbrülle ist auch in der FDP nicht unumstritten. Deswegen wird er da nur eine Weile bleiben. Na, also mal ganz davon abgesehen, dass ich auch nur noch mal wiederholen kann, wenn sie jetzt Westerbrülle absägen, wird die FDP dadurch nicht besser. Die FDP hat ein grundlegenderes Problem als nur den Westerbrülle. Der ist nur Symptom ihrer Probleme. Der ist nicht die einzige Ursache. Aber hey, am Montag gab es dann den Schweizer Bankleak. Ich habe da einfach mal von Fefe geklaut. Der Ex-Julius-Bär-Banker Rudolf Elmer hat WikiLeaks zwei CDs/DVDs mit angeblich Bankaccount-Daten übergeben. Der Mann steht gerade in der Schweiz wegen Bruch des Bankgeheimnisses vor Gericht. Insofern besteht auch nicht viel Zweifel an der Echtheit der Daten. Ja, wobei das Urteil gegen ihn, das war recht entspannt. Wir haben übrigens 10.45 Uhr. Das Urteil war recht entspannt. Er hat eine Geldstrafe auf Bewährung bekommen. Was auch ein interessantes Konzept ist, so frei nach dem Motto, ja, sie haben ihn zu einer Geldstrafe verurteilt, aber zahlen muss er sowieso erst, falls sie ihn dann noch mit was anderem erwischen. Dann ist er wieder nach Hause gegangen, da haben sie ihn dann gleich wieder festgenommen. So, aber im Zweifelsfall, alles, was wir wissen, ist, der Mann hat öffentlichkeitswirksam vor der versammelten Presse Herrn Assange Silberscheiben in die Hand gedrückt. So, was da drauf ist, weiß niemand. Das könnten auch leere CDs sein. Na, von daher fällt das alles für mich erstmal in die Kategorie angeblich. Aber ja. So, dann kommen wir in der Vorratsdatenspeicherungsecke an, die ja diese Woche aus gutem Grund eine eigene Ecke ist. Und zwar ist am, lasst mich lügen, Sonntag, hatte die Süddeutsche eine Meldung, dass es eine Vorratsdatenspeicherung nicht geben werde, jedenfalls nicht mit der Bundesjustizministerin. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, hat entschieden, eine anlasslose Speicherung sämtlicher Telefon- und Internetdaten für Zwecke der Kriminalitätsbekämpfung nicht zuzulassen, auch nicht unter strengen Auflagen. Klingt gut, ne? Klingt richtig gut. Klingt wie, ja, endlich. Juhu. Das war auch meine erste Reaktion, bis ich mir dann den Text weitergelesen habe. Stattdessen will sie ein Gesetz vorlegen, das es ermöglicht, bei einem hinreichenden Anlass die Löschung der bei den Providern vorhandenen Daten zu verhindern, berichtet die Süddeutsche Zeitung in ihrer Montagsausgabe. Demnach sollen die Daten ganz bestimmter Personen unter relativ geringen Voraussetzungen mittels einer Sicherungsanordnung von Polizei oder Staatsanwaltschaft festgehalten werden können. Die Ministerin spricht von Einfrieren. Nach genauerer Prüfung könnten die Daten dann von einem Richter zur weiteren Verwendung aufgetaut werden. Ansonsten sind sie zu löschen. Das Eckpunktepapier, auf dessen Basis das neue Gesetz geschrieben werden soll, liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Die Ministerin sagte dazu, sie versuche damit, den Grundrechtsschutz der Bürger und der Bedürfnisse der Strafverfolgungsbehörden in Einklang zu bringen, unter strikter Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Immer noch, klingt gut. Bis man dann an einen Absatz kommt, der dann plötzlich ganz anders klingt. Nur, Anführungszeichen, im Internetbereich, Anführungszeichen, will sie eine eng befristete Speicherung von Verkehrsdaten für 7 Tage erlauben. Es soll auf diese Weise eine Zuordnung dynamischer IP-Adressen zu Personen ermöglicht werden, insbesondere zur Bekämpfung der Kinderpornografie im Internet. Korrigiert mich jemand, wenn ich mich irre. Aber eine anlasslose Speicherung von Verkehrsdaten klingt für mich wie eine anlasslose Speicherung von Daten. Eine anlasslose, verdachtsunabhängige Speicherung von Vorratsdaten. Auch bekannt als Vorratsdatenspeicherung. Auch bekannt als Frau SLS will also, naja, also eigentlich keine Vorratsdatenspeicherung, außer im Internet. Da braucht man die ja. Frau SLS, können Sie mir mal eben kurz erklären, wo denn der Unterschied zwischen Internet und Nicht-Internet ist? Warum zum Kuckuck man denn im Internet plötzlich eine Vorratsdatenspeicherung braucht? Und warum zum Kuckuck Sie als eigentlich Gegnerin der Vorratsdatenspeicherung plötzlich eine Vorratsdatenspeicherung vorschlagen? Zu einem Zeitpunkt, der, also drücken wir es mal vorsichtig aus, nicht unbedingt besonders intelligent gewählt ist. Ja, weil die EU befasst sich immer noch mit der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie. Es könnte sein, dass es da noch zu Änderungen kommen könnte. Ich glaube da zwar nicht dran, aber es könnte sein. Na, zum jetzigen Zeitpunkt besteht überhaupt kein Grund, irgendwas einzuräumen. Man hätte ja einfach mal in die Verhandlungen mit der Extremforderung, es wird gar nichts gespeichert auf Vorrat, gehen können. Na, weil was jetzt passieren wird, ist ganz einfach. Jetzt geht sie also mit diesem Vorschlag in die Verhandlungen mit der christlich zensierenden Union, die natürlich alles, was nicht mindestens 300 Jahre sämtliche Daten vorratsspeichert, für total unzureichend hält. Und das Ergebnis wird sein, dass nämlich das bisschen Internetvorratsdatenspeicherung eben nicht alles sein wird, was hinten rauskommt. Sondern es wird wieder eine Vorratsdatenspeicherung geben. Ich schätze mal, 7 Tage kommen am Ende raus. Allerdings ist die Anzahl Tage für die Tatsache, dass da verdachtsunabhängig gespeichert wird, also alle Leute verdächtigt werden, weil man könnte ja mal etwas Böses tun. Dieser Verdacht drängt sich mir einfach jetzt schon mal auf. Das wird am Ende also so irgendwie ein total ekliges Kompromissergebnis sein. Warum man in die Verhandlungen zu einem Kompromiss schon mit einer Forderung reingeht, der, wenn das ein Ergebnis wäre, vielleicht akzeptabel sein könnte, ist mir völlig schleierhaft. Also, ist mir echt wirklich völlig komplett schleierhaft. Hey, Frau SLS, Sie haben sich soeben disqualifiziert. Vielen Dank für Ihren Versuch. Wie wär's mal wieder mit einem Rücktritt? Ach nee, geht ja nicht. Diesmal hat sie den Vorschlag ja selbst gemacht. Na? Also das ist nur auf den ersten Blick ein gutes Ergebnis. Mal ganz davon abgesehen, dass es kein Ergebnis ist, ne, weil logischerweise kamen dann gleich die Zensurliebhaber angerannt und brüllten rum, dass das ja völlig unzureichend sei. Der größte Brüller ist dann allerdings auch noch die Meldung, die ich aus den D-Radio-Nachrichten herausgeklaut habe. Bundesdatenschutzbeauftragter Schaar lobt Eckpunkte zur Vorratsdatenspeicherung. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Schaar hat die Vorschläge zur Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung als guten Vorschlag bezeichnet. Er sagte der Tageszeitung, die Eckpunkte sollten vom Innenministerium ernsthaft geprüft werden. Der Vorschlag von Justizministerin Lothar Schnarrenberger sieht vor, dass bestimmte Telekommunikationsdaten künftig nur in Verdachtsfällen gespeichert werden. Sie liegen in Telefon- und Internetfirmen ohnehin für interne Zwecke vor, werden aber regelmäßig gelöscht. Die Union kritisierte die Vorschläge der FDP-Ministerin. Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte, eine effektive Kriminalitätsbekämpfung sei so nicht möglich. Wieso fährt hier eigentlich eine Polizei im Park rum? Na, also, was da rauskommt, Schaar lobt SLS. Ja, nur gut, dass Schaar sich disqualifiziert hat, da reite ich ja jetzt schon eine ganze Weile drauf rum. Von daher ist ein Lob von dem eigentlich eher nicht so gut. Von dem möchte man nicht gelobt werden, wenn man noch halbwegs bei Verstand ist. Na, also, schön. Aha. Plus die Union blökt halt wieder dumm rum. Dann hat sie gerudert, weil sie weist nämlich Kritik an Eckpunkten für Datenspeicherung zurück. Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hat Kritik an Plänen zur Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung zurückgewiesen. Sie sagt in Berlin, es werde keine Light-Version der Vorratsdatenspeicherung geben. Doch, genau das steht in ihrem Vorschlag drin. Allerdings komischerweise irgendwie nur fürs Internet. Ja, ich würde mal spontan einfach tippen, diese nur fürs Internet, der nur fürs Internet Teil wird rausfallen. Es wird die 7-Tage-Speicherung für alle Daten wieder geben. Na, plus, das so frei nach dem Motto, ja, Daten, die ja sowieso anfallen. Irgendwo stand da auch so, ja, also was dann gespeichert oder gefriest werden soll, das sind halt alle Daten, die die EU-Richtlinie fordert. Also mal ganz davon abgesehen, dass dieser Wunsch da, dieses Papier mit der EU-Richtlinie nicht vereinbar ist, weil die EU-Richtlinie halt mindestens 6 Monate verlangt. Na, von daher braucht man sich auch damit nicht rausreden, dass man jetzt irgendwie die EU-Regelung umsetzen würde, weil sie setzt die EU-Regelung damit nicht um. Aber so frei nach dem Motto, ja, und dann werden halt Daten eingefroren, die sowieso da sind, insbesondere Lokalisationsdaten von Handys. Komisch, die sind bisher für die Abrechnung nicht nötig. Die sind also außer für die Vorratsdatenspeicherung nie erfasst worden. Weil das interessiert einfach niemanden. Na, aber hey. Und eine Light-Version wird es also nicht geben. Daten dürften nicht ohne Anlass gespeichert werden. Und warum verlangt sie das dann? Ha? Na, also das ist so lustiges Neusprech. Versteckt sich die Vorratsdatenspeicherung in so einem Nebensatz? Ich meine, okay, Heise ist dann nur auf den Nebensatz draufgesprungen und hat gesagt, ah, gucke mal. Na, also wer sich irgendwie im Internet rumtreibt, ist auf diesen Satz draufgesprungen. Die Mainstream-Nachrichten melden nur, ja, es gibt dann keine anlasslose Speicherung. Habt ihr euch das Papier mal durchgelesen? Also ich habe es mir jetzt auch nicht durchgelesen, aber also ich sehe da schon eine Forderung nach einer unabhängigen, verdachtsunabhängigen Vorratsdatenspeicherung. Na? Von diesem Konzept werde sie nicht abweichen, Leute. Schnarrenberger hatte gestern Eckpunkte, bla 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 bla. Demnach soll es bei bla 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 bla. Daten für Polizei. Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Hans-Peter Friedrich, nannte die Pläne nicht ausreichend, erläuterte Schnarrenberger, gehe von einem veralteten Liberalismusbegriff aus. Anders als vor 150 Jahren gehe heute die Gefahr für die Bürger in Deutschland nicht mehr vom Staat aus, sondern von Terroristen und Kriminellen. Komisch, mir ist nicht bekannt, dass Terroristen und Kriminelle eine Vollüberwachung sämtlicher Bürger verlangt haben. Eine Zensur des Internets und was nicht alles noch Schönes. Hallo? Na, also, CSU. Von daher, ja, der hat, falls er jemals über genügend Nervenzellen verfügt hätte haben sollen, um da ein Gehirn draus zu formen, die bei Gelegenheit sich entfernen lassen. Na, also, ja. Gab's am Dienstag. Dann hat die EU übrigens Druck bei der Datenspeicherung gemacht. Brüssel, die EU-Kommission, mahnte bei der Neuregelung der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung in Deutschland zu mehr Tempo. Wenn die Bundesrepublik ein Vertragsverletzungsverfahren vermeiden wolle, müsse jetzt rasch ein kompletter Gesetzentwurf vorgelegt werden, der sich an den Vorgaben des EU-Rechts messe. Das sagt die Justizkommissarin Viviane Reding der dpa. Sie bezeichnete die Vorschläge von Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger insgesamt als Schritt in die richtige Richtung. Na, und die Evaluation kann man einfach mal komplett ignorieren. Dass die Richtlinie selber gerade unter Überprüfung ist, offiziell. Na, dass da nichts mehr rauskommen wird, weil Zensil ja schon gesagt hat, dass das Ergebnis genau das sein wird, was jetzt da ist. Na, wieso weiß sie eigentlich schon, bevor die Evaluation durch ist, was das Ergebnis der Evaluation erbringen wird? Aber, schön, dass wir darüber geredet haben, aber wieso macht die EU plötzlich Druck? Was soll denn der Scheiß? Mal ganz davon abgesehen, dass das kommt aus Brüssel, das müssen wir umsetzen, das gilt ja komischerweise irgendwie auch nicht für alle Regelungen. Ja, von daher, ja. Na, also, SLS hat sich also in meinen Augen gerade massiv disqualifiziert. Von wegen, die ist noch für Bürgerrechte. Naja, also sie ist pro forma für Bürgerrechte. Macht allerdings einen Vorschlag, der als Einstieg in eine Verhandlung ungeeignet ist, weil er nämlich schon ein zu starkes Entgegenkommen ist. Man hätte einfach mal mit der Extremposition in die Verhandlung reingehen können. Mal gucken, was dann rausgekommen wäre. So ist schon der Anfang falsch. So wird jetzt ein Kompromiss eher in Richtung mehr Vorratsdatenspeicherung kommen. Na, also, ich prophezei einfach mal, dass also mindestens die 7 Tage, wenn 7 Tage dann überhaupt ausreicht, aber dass diese Vorratsdatenspeicherungsregelung nicht aufs Internet begrenzt sein wird am Ende. Na, was übrigens in dem Papier da irgendwie nicht auftaucht, sind die Forderungen von einem Bundesverfassungsgericht nach, die Daten haben aber gefälligst verdammt sicher gespeichert zu werden und so. Na, das gibt's in einem Urteil, so frei nach dem Motto, ja, Vorratsdatenspeicherung geht, aber nur unter folgenden Bedingungen. An die Bedingungen hält sich das Papier nicht. Keine Ahnung, ob die dann auch irgendwo nachgelegt werden, aber bisher wäre das Papier so nicht BFFG-kompatibel. Na, also, es dauert auch wieder Jahre, bis der ganze Scheiß dann beim BFFG gelandet ist. Müssen wir das machen? Tut das echt Not? Hallo? Däh. So, genug drüber aufgeregt. Über die VDSLS. dann hätte ich hier Medikamentenzulassung, habe ich bei FIFA gefunden. Spaßige Geschichte über das US-Prozedere zur Medikamentenzulassung für Menschenversuche. Naja, also spaßig ist das auch nur aus der Ferne. Schon das System an sich überzeugt. Die Behörde FDA, die Food and Drug Administration, die für Medikamentenzulassungen zuständig ist, hat die Prüfung der Anträge für Menschenversuche an Drittfirmen outgesourced, die dann von den Pharmakonzernen bezahlt werden. Um mal zu testen, wie gut das funktioniert, hat das GAO, Government Accountability Office, der US-Rechnungshof, ein Fake-Medikament einer nicht existierenden Pharmafirma angemeldet und direkt die Versuche erlaubt bekommen. Als das so gut lief, haben sie einen zweiten Test gemacht und eine nicht existierende Fake-Firma bei der FDA als Prüftrittfirma angemeldet und sind auch sofort reingekommen. Der Name der Firma? Fake Medical Devices. Fake mit PH. Gab's am Montag. Ja, die Besten der 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 Besten. Dann hat am Dienstag das NRW-Verfassungsgericht den rot-grünen Haushalt gekippt. Und zwar den Nachtragshaushalt. Wie das Gericht in Münster mitteilte, wurde der Landesregierung durch einstweilige Anordnung untersagt, das Nachtragshaushaltsgesetz zu vollziehen. Das Gericht entspricht damit einem Antrag von CDU und FDP. Der Nachtragshaushalt wurde übrigens dadurch nötig, dass es da so eine Landesbank gibt, die mit Geld aus dem Staatssäckel aufgeblasen werden musste. Na? Bankenrettung. Na, die ganze Krisenmaßnahmen sind alles Bankenrettungsmaßnahmen. Aber hey, was jetzt eigentlich anstehen würde, wäre, dass die Regierung zugibt, okay, wenn wir hier den Haushalt nicht mal kriegen, dann können wir ja nicht regieren. Neuwahl. Was sich aber irgendwie aus interessanten Gründen niemand traut. Na, also CDU und FDP verlangen das nicht, weil denen ist auch klar, dass sie nicht an die Regierung kommen werden. SPD und Grüne trauen sich auch nicht, weil... Die hätten eigentlich bei den letzten Umfragen durchaus eine Chance, dann auch eine Nicht-Minderheitsregierung bauen zu können. Also von daher keine Ahnung, wie das da jetzt weitergehen soll. Jetzt machen sie alle erstmal irgendwie Reh im Scheinwerferstrahl und stehen da mit großen Augen da und warten darauf, wann das endgültige Urteil kommt. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern können. Und von daher, ja. So, dann gibt es jetzt Ermittlungen in Sachen Love Parade. Knapp ein halbes Jahr nach dem Unglück bei der Loferparade in Duisburg hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren gegen 16 Personen eingeleitet. Nach Angaben der Behörde handelt es sich dabei um... Handelt es sich dabei um Mitarbeiter und Beamte der Stadt, des Veranstalters Lopavent und der Polizei. Namen wurden nicht genannt. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. Während der Love Parade im Juli vergangenen Jahres war an einem überfüllten Zugangstunnel eine Massenpanik ausgebrochen. 21 Menschen kamen ums Leben, mehr als 500 wurden verletzt. Nicht mit dabei sind übrigens der Lopavent-Chef und der Bürgermeister. Also die Figuren, die eigentlich in der Öffentlichkeit sich am weitesten aus dem Fenster gelehnt haben. Ja, sag ich ja, 11 Uhr. Die Personen, die sich in der Öffentlichkeit am weitesten aus dem Fenster gelehnt haben, sind interessanterweise bei den Ermittlungen wohl nicht mit dabei. Spannend. Vor allen Dingen, weil ein Herr Sauerland ja inzwischen so unbeliebt ist, dass der eigentlich nicht mehr aus dem Haus gehen kann. Aber hey, gab's am Dienstag die Meldung. Auch von Dienstag kommt Hartz mit PKV. Jobcenter müssen für privatversicherte Hartz-IV-Empfänger zahlen. Kassel, die Jobcenter müssen Krankenkassenbeiträge für privatversicherte Hartz-IV-Empfänger in voller Höhe übernehmen. Hat das Bundessozialgericht heute in Kassel entschieden. Damit verpflichtete es das Saarbrücker Jobcenter, einem hilfsbedürftig gewordenen Rechtsanwalt den Beitrag zur privaten Krankenversicherung in Höhe von monatlich 207,39 Euro zu bezahlen. Ihm waren bisher nur knapp 130 Euro erstattet worden. Den Rest musste er aus der Grundsicherung selbst aufbringen. Ja, bei der Grundsicherung ist doch ganz klar, steht doch ganz klar in den offiziellen Aussagen, wofür die zu verwendet werden hat. PKV-Kosten stehen da nicht drinne. Ich meine, die sinnvollste Regelung wäre, dass der Gesetzgeber erlässt, dass übrigens für Privatversicherte, die Hartz-IV-pflichtig werden, ein Weg zurück in die gesetzliche besteht, weil dann passt das mit den Kosten wieder. Aber dafür müsste der Gesetzgeber tätig werden. Das Gericht kann das nicht beschließen. Von daher ist das Urteil eigentlich nur konsequent. Aber hey, konsequent und funktionierend und so, ne, brauchen wir ja hier nicht. Ach, wo denke ich denn hin? Dann gibt es eine Prügelizistenstrafe, weil hier in Hamburg gab es einen Fall von Polizeigewalt, der auch tatsächlich mal verfolgt wurde. Es gab da nämlich sogar einen Videobeweis, was allerdings nicht reichte. Da hat die Taz dann berichtet. Das hartnäckige Nachsitzen der Linksfraktion in der hamburgischen Bürgerschaft in Sachen Polizeigewalt hat nun doch zu einem Resultat geführt. 2 Jahre nach einem Polizeiübergriff auf Teilnehmer eines Stadtteilrundgangs in Hamburg-St. Pauli ist der Polizeibeamte Dennis H. wegen Körperverletzung belangt worden. Obgleich er mit einer Geldbuße von 500 Euro glimpflich davon gekommen ist. Was sind das in Tagessätzen? Im Zweifelsfall, der hat, wie war das? Steht hier gar nicht. Da gab es irgendwie den Fall, dass da ein Mensch festgenommen wurde und es gibt da also ein Video, wo man sehen kann, der liegt völlig wehrlos am Boden und wird dann noch von den Polizisten getreten und geschlagen. Und dass das noch angemessen ist, einfache körperliche Gewalt, also das, wer das behauptet, möchte im Zweifelsfall das auch mal an sich ausprobieren. Ja, und da hat dann also die Linksfraktion, die hat dann da auf den Putz gehauen, bis dann da mal irgendwann Bewegung in die Sache reinkam. 500 Euro Strafe, ui. Na, also das ist ja echt total abschreckend. Der wird sowas nie wieder machen. Hier hat übrigens jemand einen Schlüssel verloren. Der liegt hier. Oh. Meiner ist es nicht. Na, also schreibt Fefe dazu. Was sagt uns das über den Zustand unseres Landes aus, wenn es hartnäckiges Nachsitzen der Linksfraktion braucht, damit ein Fall von Polizeigewalt verfolgt wird, von dem es ein Beweisvideo gibt? Und dann 500 Euro. Na super, wenn das keine Gerechtigkeit ist, dann weiß ich auch nicht. Na, also ja, das ist mal völlig unangemessen, das Ergebnis. Na, also... Eigentlich hätte man ja erwarten müssen, dass gewalttätige Polizisten umso dranner sind, aber ganz offensichtlich werden die noch geschützt. Warum, würde mich auch mal interessieren. So habe ich jedenfalls als Normalbürger das Problem, dass ich Polizisten im Zweifelsfall gerade lieber nicht vertraue. Schon gar nicht meine körperliche Unversehrtheit. Dann gibt es eine Meldung von einer Soldatenpost aus Afghanistan, die irgendwie wohl systematisch geöffnet wird. Und manche Kuverts sollen da wohl auch leer ankommen. Was dann dazu führte, dass große Aufregung losging. Es ist bisher immer noch völlig unbekannt, auf welcher Seite die denn nun eigentlich geöffnet werden. Ist bekannt, dass bei den Empfängern, die halt in komischem Zustand ankommen, geöffnet oder leer. Und das wirft halt die Frage auf, wer ist denn da tätig? Die Feldpost, also die Soldatenpost, die deutsche Bimbispost, die nicht mehr Bimbispost heißt. Also ist alles noch völlig offen und Gartenzweck hat sich hingestellt, das muss aufgeklärt werden. Ja, Kerl, das ist deine Pflicht, also mach. Aber mal ein bisschen zackig. Na, denn, wie war das? Der nächste Brüller waren dann das Gorch-Fock-Ding, weil da irgendwie... Offiziersanwärter nach einem Tod von einem anderen Offizier sich weigern, da in die Takelage reinzukraxeln. Und irgendwas gab es noch. Ich komme nur gerade nicht drauf. Ach so, genau, in Afghanistan kam raus, dass ein Soldat, der sich angeblich selbst versehentlich erschossen haben soll, dann doch nicht von seiner Waffe erschossen, sondern von der eines Kameraden wurde. Was dann auch irgendwie die Frage aufwirft, und wieso kommt das jetzt erst raus? Ist auch schon ein Weilchen her, die ganze Geschichte. Und von daher, ja. Oh, five. Also Gartenzwerg ist gerade unter Druck. Aber noch nicht genug, dass man ihn jetzt schon entsorgen könnte. Von daher... So, dann gibt es akute kognitive Dissonanz. Habe ich mal bei Fefe geklaut, der das am 20. in den Feed geworfen hatte. Ach, ist das süß, wie dieselben Politiker die 3 Strikes erlaubt, die Cybercrime Convention Vorratsdatenspeicherung und Internetzensur durchgewunken haben und für die Content-Mafia das Urheberrecht immer restriktiver machen. Dass die Politiker jetzt demonstrativ Ungarn gegenüber einen auf dicke Hose machen. Die bei uns die unabhängige Berichterstattung über Kaputtmachen des Quellenschutzes via VDS behindern. Und indem sie keine kleinen Medien wie Blogs mit dem Leistungsschutzrecht der Liga platt machen wollen. Habe ich einfach mal da, ja, das ist kognitive Dissonanz verbucht. Aber schön, dass ihm das auch mal auffällt. Beziehungsweise erstmal einfach aufschreibt, aber aufgefallen dürfte es ihm eventuell auch schon vorher sein. Dann gab es gestern noch die Meldung S21-Strafe, wo es nämlich den Demo-Verantwortlichen, wie hieß er doch gleich, Schaller? Oder wechsle ich das gerade mit der Love Parade-Dingens. Ist ja auch egal. Also jedenfalls dann den Demo-Verantwortlichen, den haben sie jetzt eine Strafe von 1.500 Euro aufgedrückt, weil er irgendwie im August bei einer Demo nicht telefonisch erreichbar war. Ja, wenn man sich dann mal die Videos von den S21-Demos anguckt, stellt man fest, dass da die Lautstärke üblicherweise etwas höher ist. Also selbst wenn er dann mitkriegt, dass das Handy klingelt, wird er kaum irgendwie mitkriegen können, was irgendwer von ihm will. Übrigens nochmal fürs Kleingedruckte, für das Demonstranten schwerst Krankenhausreif prügeln und Wasserwerfern ist immer noch kein Ermittlungsverfahren zu sehen. Na? Nur nochmal für den Hinterkopf. Und wieso kriegt der eigentlich 1500 Euro Strafe auf die Nase gedrückt, weil er nicht ans Telefon gegangen ist? Aber ein Prügelbulle kriegt nur 500 Euro auf die Nase gedrückt? Hat der ein dreimal so hohes Gehalt wie so ein Prügelbulle? Hallo? So, 30 Minuten voll, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke habe ich dann mal ein wenig gekramt und gewühlt und ich bin bei Saltatio Mortis gelandet. Dem Dr. Eisenhardt. Der stammt von Öhendorf, also wo ich gerade eben war, vom Samstag 15.13 Uhr, sagt der Timestamp. Ist er 3 Minuten 40 lang und das kriegt ihr dann auf die Ohren. Gefolgt von einem Monika Gruber Rant aus Neues aus der Anstalt aus dem Dezember, Nummer 39, in 428, wo sie über so viele verschiedene Themen sich aufregt, dass ich da gar keine Überschrift drüber gepinselt habe, sondern nur gesagt habe, die regt sich auf. Und ja, sie hat recht. So, dann haben wir 11.08 Uhr. Das Wetter ist zwar kühl, aber nicht unangenehm. Also okay, es könnte auch wärmer sein, ja. Aber wenn es dann wärmer ist und pisst, dann finde ich das auch unangenehm, siehe letzte Woche. Aber ja. So, genau, dann wünsche ich mir wieder Feedback in Form von iTunes Store Rezensionen. Da hat sich seit 2009 irgendwie nichts mehr getan. Das ganze letzte Jahr habe ich nicht eine einzige Rezension bekommen. Schnüff. Ich will auch mal bei iTunes gefeatured werden. Was einem wohl leichter fällt, wenn man dann irgendwie ganz viele Rezensionen hat. Also von daher wünsche ich mir iTunes-Rezensionen. So. Kann ich mir zwar auch nichts von kaufen, aber dann habe ich wenigstens das wohlig warme Gefühl, dass ich auch da mal auffalle. So. Und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Euch als kleines Kind getarnt und da hinten bei dem Grundstück von der Grundschule versteckt. Da könnt ihr mich aber nicht hören, weil die sind so laut. Da hört man gar nichts mehr. Aber ja. So, und dann sage ich viel Spaß mit Dr. Eisenhardt und Frau Gruber und bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt.
Ja. Also, was dann passiert ist, war, dass ich sehr unweiblich, nämlich sehr männlich da saß, breitbeinig, und der kleine Spielmann sich in dieses Loch geschubbelt hat.
Oh oh.
Genau als unser Tontechniker der Mond hier in den Schritt guckte, was er da zu suchen hatte, wusste ich, seitdem ist dieser arme Kerl völlig frustriert. Und jetzt spielen wir nur für ihn, auch dass sein kleiner Spielmann nicht die Hoffnung aufgibt. Noch ein Potenzlied, den Doktor
Eisner. wird ja immer so dargestellt, als ob 2010 das totale Krisenjahr war. Aber ich finde, man darf nicht immer alles so negativ sehen. Nicht immer nur meckern und motzen über die Kanzlerin, über Westerwelle und die Euro-Krise und bla bla bla. Man konnte es ja schon gar nicht mehr hören. Es gab ja auch so viel Positives. Die Fußball-WM zum Beispiel, bei der wir mit Jogi Löws Multikulti-Schülertruppe weltweite Sympathien abgegriffen haben. Und dann natürlich die Schweden-Hochzeit. Herrlich! Victoria von Schweden durfte endlich diesen Muckibuden-Mann heiraten, der immer ein bisschen so ausschaut wie eine Mischung aus Kathi zu Gutenberg und Barney Geröllheimer. Gut, hinterher kam ja dann raus, dass ihr Vater Carl Gustav von Schweden, den man, wie ich finde, immer schon angesehen hat, was jahrhundertelanger Inzest so anrichten kann, dass der ja seine Gattin aufs Schamloseste betrogen hat, gell, mit allem, was an Puls hatte. Der hat ja da rumgebungert mit seinem Stockholm, also in Stockholm. Der Berlusconi, der hat sich ja in Rom verneigt, seine Haarimplantate gerauft. Und die Silvia, unsere Silvia, wie die Bild-Zeitung getitelt hat, der einzige deutsche Exportschlager der Nachkriegszeit, quasi die Mutter aller promigalen Hostessen, die saß derweil daheim hinter schwedischen Gardinen und hat geweint, weil ihr auch noch rauskam, dass ihr Vater ein alter Nazi war. Ach, wenn's läuft, dann läuft's. Da hätte sie lieber schon mal früher auf Alice Schwarzer hören sollen, die in diesem Jahr aus PR-Gründen, weil sie ja bei diesem Kachelmann-Prozess da umeinander Beckmann wieder ihre alten Kampflesbensprüche ausgepackt hat. Der heterosexuelle Geschlechtsakt ist auch immer ein Akt der Unterwerfung der Frau. Wenn Alice Schwarzer über das Verhältnis Mann-Frau philosophiert, das ist es ein bisschen so, als ob ein Vegetarier einen Vortrag vor der Metzgerinnung hält. Und als ob das nicht schon gelangt hätte, kam auch noch Jutta Ditfurth aus der Versenkung aufgetaucht. Jutta Ditfurth, die größte Nervensäge der Grünen ever. Als Gott Jutta Ditfurth erschaffen hat, hat er, glaube ich, was eingeschmissen gehabt. Wenn ich schon so Sätze höre wie, ich bin stolz darauf, abgetrieben zu haben, da denkst du dir, Mensch Mädel, was soll das sein? Ein Euphemismus für, ich war zu blöd, um regelmäßig die Pille zu nehmen. Frau Ditfurth, tun Sie uns und der ganzen Welt einen Gefallen und machen Sie das, was man halt als alte 68erin so macht. Fahren Sie nach Indien, machen Sie eine schöne Ayurveda-Kur oder machen Sie einen Trommelkurs gegen vaginale Trockenheit. Aber bitte, verschonen Sie uns in Zukunft mit Ihren geistigen Ergüssen. Ach. Bitte, aber bei... Wobei, wir haben ja momentan noch ganz andere Probleme, gell? Der Winter ist da in Bayern. Für viele in Bayern, auch für die bayerische Staatsregierung, jedes Jahr wieder völlig überraschend. Deshalb hat unser Innenminister Joachim Herrmann auch gleich rumgewuselt, dass jeder Tage dem geräumt und gestreut werden müsse, dass der den Steuerzahler 2 Millionen Euro kosten würde. Jetzt nur mal für mich so, fürs Protokoll zum Mitschreiben. Was haben gleich wieder Huber, Beckstein und Konsorten dem Steuerzahler für den Kauf von dieser Swingerclubbank Hypo Alpe Adria aus der Tasche gezogen? 3,7 Milliarden. Der Erwin Huber, diese Bonsai-Ausgabe von einem Berufsverbrecher. Wenn ich Erwin... Wenn ich Erwin Huber sehe, fällt mir immer der Satz eines berühmten Mannes ein: Es gibt Menschen, an denen ist die Evolution spurlos vorbeigegangen. 3,7 Milliarden Euro, dafür könnte ich 1850 Tage Schnee räumen lassen. Das wären bei einem durchschnittlichen bayerischen Winter 37 Jahre lang Schnee räumen. Und da wäre es mir schon lieber gewesen, wir hätten das Geld der Frau Holle in den weißen Rachen geschmissen und nicht dieser verlogenen CSU-Amigo-Bagage, die damit wahrscheinlich ihre Ferienwohnsitze für ihre Sekretärinnen-Gspusis finanzieren. Aber jetzt kannst du ja nicht mehr die Hartz... Jetzt... Aber jetzt kannst du ja nicht einmal mehr die Hartz-IVer schneeräumen lassen, weil wir nämlich keine mehr haben. Denn laut Herrn Brüderle sind wir ja auf der Schnellstraße zur Vollbeschäftigung. Oder tatsächlich gesagt, wir sind auf der Schnellstraße zur Vollbeschäftigung. Da hätte ich ihn gern gefragt, Herr Brüderle, von welcher Abortwand haben Sie denn diesen Satz abgelesen? Aber ja, ach.